Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Servus und hallo zum Ball Hawks Podcast, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Dominik und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Tim, der ist halt das erste Mal bei uns in der Preview dabei. Hallo Tim.
Ja, hallo Dominik.
Ja, magst du dich vielleicht mal kurz selber vorstellen, ein paar Sätze zu dir, was du zu den Seahawks, was dich zu den Seahawks geführt hat und allgemein einfach, was man vielleicht über dich wissen sollte.
Klar, kann ich machen. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren ungefähr Teil der German Seahawkers in der Redaktion. Ich habe aber primär eigentlich immer nur Reviews oder Previews geschrieben. Deswegen habe ich aber jetzt mal gedacht, ach ja, warum nicht auch mal Podcast machen? Weil ich beruflich auch mit der Schiene mal zu tun habe. Wie bin ich zu den Seahawks gekommen? Boah, das ist schon ein paar Jahre her, würde ich sagen. Ich glaube, das war die Saison vor dem Super Bowl. War auch tatsächlich meine erste NFL-Saison und die Seahawks waren mir sympathisch und dementsprechend bin ich dann zu den Seahawks gekommen.
Ja, nachvollziehbar. Das heißt, seitdem treuer Seahawks-Fan und jetzt dann eben auch in der Redaktion. Wie gesagt, vielleicht hat jemand schon mal was gelesen von dir, aber freut mich sehr, dass wir da jetzt auch einmal aufnehmen können und hoffentlich in Zukunft auch noch mehr.
Ja, ich hoffe.
Ja,
ich hoffe, dass das sich noch ein paar Mal ergibt. Ich freue mich drauf auf jeden Fall.
Ja, und besonders freue ich mich auf das Spiel am Wochenende, auch wenn natürlich das Rams-Spiel ein bisschen enttäuschend war. Ich schätze auch für dich, Tim, das war natürlich auch ein bisschen ein Knick sicherlich, aber ich glaube, du freust dich wahrscheinlich auch schon auf das Titans-Spiel. Es sollte eine Spur einfacher vermeintlich werden. Aber bevor wir da reinstarten, wie immer, gehen wir erstmal zu den Seahawks-News über.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Und wie üblich natürlich bei den Seahawks-News sind vor allem erstmal die Verletzungsupdates beider Teams relevant. Die Injury-Reports, die jetzt vom Mittwoch und vom Donnerstag vorliegen, die sind ja, also wir nehmen übrigens am Freitagnachmittag auf, nur dass ihr Bescheid wisst, die sind ja doch etwas gefüllter, als man es sich vermutlich wünschen würde auf beiden Seiten. Also wir können gleich mal bei den Seahawks anfangen. Da haben Kobe Bryant und Mike Morris zuerst nur Limited mittrainieren können, seit gestern aber wieder voll. Also das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Und vor allem Gray Sable, das ist so die kleine Sensation dieser Woche seit dem letzten Spiel, der konnte sogar schon wieder teilweise mittrainieren, also Limited. Also da war ja kurz mal Injury Reserved Liste im Raum so ein Thema. Und kann der dieses Jahr noch spielen? Wann kann er dieses Jahr spielen? Kann er bei einem potenziellen Playoff-Spiel endlich dabei sein? Aber wer weiß, vielleicht könnte er sogar schon dieses Wochenende spielen. Oder zumindest dann in den nächsten Spielen wieder fit werden. Tim, gleich mal für dich an die Frage. Hast du damit gerechnet, dass Gray Sable so früh zurückkommen könnte?
Nee, du hast es ja im Endeffekt schon vorweggenommen. Natürlich nicht. Also ich habe eher mit Chaos gerechnet, so ungefähr. Dass man da offiziell kann. Deswegen, ich war sehr überrascht, als ich ihn dann als Limited oder auf dem Injury Report mit Limited Participation, also limitierten Training gesehen habe, weil ich ehrlicherweise nicht davon ausgegangen bin, dass das noch was werden könnte.
Aber stimmst du mir zu, dass du dir auch wünschen würdest, dass er beim Titans-Spiel vielleicht noch nicht aufläuft? Also mein Bauchgefühl ist, ja, ich bin sehr happy darüber, dass er jetzt wenigstens mittrainieren kann und vielleicht positiv für nächste Woche, für die nächsten wichtigen Matchups dann fit sein könnte, aber gegen die Titans wäre ich jetzt nicht böse, wenn man ihn noch auf der Bank sitzen lassen würde.
Ja, voll. Absolut deiner Meinung, würde ich voll zustimmen. Ich glaube, man sollte da nicht zu schnell irgendwas forcieren, sondern lieber gucken, dass er wirklich fit ist, um dann, wie du schon sagst, in den wichtigeren Spielen, so will ich es jetzt einfach mal nennen, dass er da dann bei 100% auf jeden Fall ist.
Ja, es stimmt auf jeden Fall optimistisch. Ich meine, auf der anderen Seite hat man jetzt Wide Receiver Torrey Horton, der noch aufgrund einer Schienbeinverletzung noch immer nicht mittrainieren kann, auch Robbie Woods, das ist so ein bisschen eine komischere Thematik, sage ich mal, weil der hat eine Ellbogenverletzung, andererseits aber auch persönliche Gründe. Das ist also nicht ganz, ganz klar, wieso er jetzt eigentlich nicht mittrainiert, aber natürlich auch zu beobachten. Und Tyrese Knight kann aufgrund einer Concussion momentan auch nicht mittrainieren. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein paar negative Meldungen und vor allem jetzt auch noch Ernest Jones. Da wissen wir ja, der leidet immer noch an einer Knieverletzung. Also dass sein Auflaufen gegen die Rams, das war, glaube ich, den meisten Fans klar, war einfach dem geschuldet, dass wir gegen die Rams einfach jeden Mann gebraucht haben und wahrscheinlich auch, ich sag's mal so, wenn die Titans letztes Wochenende angestanden wären, dann hätten wir ihn vermutlich geschont. Soweit gehe ich mal davon aus, gegen die Rams ist er dann aufgelaufen. Macht sich jetzt vielleicht im Training ein bisschen bemerkbar, weil er jetzt am Mittwoch erstmal voll mittrainiert hat und dann gestern doch wieder nur eingeschränkt. Bin ich bin ich mal jetzt ein bisschen pessimistisch, ob das diese Woche was wird und ob man ihn dann nicht vielleicht auch ähnlich wie Sable resten lassen sollte, genau. Bei den Titans muss man dazu sagen, die haben auch nicht so viel Verletzungsglück im Moment. Also da ist natürlich einerseits mal Kevin Ridleys Injured Reserved Meldung diese Woche gekommen. Der hat sich ja das Bein gebrochen, der ist für den Rest der Saison logischerweise nicht mehr verfügbar. Dann haben wir auch noch Rookie Standard Wide Receiver Alec Ayomena, der stand ja auch bei den Seahawks immer wieder so hoch im Kurs bei dem einen oder anderen Mockdraft, wenn man sich zurückerinnert. Also viele Seahawks-Fans und Experten hätten den ja gerne in Seattle gesehen. Der kann momentan wegen einer Hamstring-Verletzung auch nicht mittrainieren. Und dann haben wir einige, die nur limited mittrainieren konnten, wie zum Beispiel Superstar Defensive Tackle Jeffrey Simmons, der hat eine Hamstring-Verletzung. Guard Kevin Seidler, der hat mit dem Rücken Probleme im Moment. Safety Xavier Woods hat auch eine Hamstring-Verletzung und Cornerback Daryl Baker eine Knieverletzung. Also die sind auch da mehr als bedient, würde ich mal sagen. Und wer auch nur limited die Woche mittrainieren konnte bisher, war Tyden Chigo Conquo. Also beide Teams vermutlich nicht in Bestbesetzung, nicht in Vollbesetzung da. Siehst du dem irgendwo, sage ich mal, das, also die größeren Einschränkungen, wenn die jetzt alle nicht mitspielen könnten, würdest du sagen, haben die Seahawks die Woche wahrscheinlich ein bisschen mehr Pech mit den Verletzungen, wenn Ernest Jones und Sable nicht auflaufen können, oder siehst du es anders?
Nee, gehe ich mit. Bin aber auch bei dir. Ich glaube, es ist natürlich bitter, dass Ernest Jones gestern nur eingeschränkt trainiert hat, aber ich würde auch behaupten, dass man ihn auf ihn am Sonntag tendenziell eher vielleicht noch verzichten kann oder / vielleicht sogar sollte, wenn er sich nicht hundertprozentig fit fühlt, einfach um ihn für die kommenden Wochen dann wieder zu haben. Aber ja, ich würde grundsätzlich mitgehen, dass die Seahawks schon etwas schlechter theoretisch auf dieser Skala dastehen als die Titans, wobei natürlich da auch der Auswahl von Jeffrey Simmons durchaus auch ins Gewicht fällt.
Fallen würde, wenn er halt nicht spielt, muss man
das sagen. Ja, natürlich. Zum
Zeitpunkt nicht. Also genau, ja. Ich meine, Calvin Ridley, ich meine, der ist auf Injured Reserve, das ist so, er hat doch wahrscheinlich mit Abstand einfach der erfahrenste Receiver, der auch noch wirklich die Leistung bringt. Ich meine, sie haben Tyler Lockett, Tyler Lockett hergegeben während dem Jahr. Jetzt haben sie halt, das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Situation. Jetzt hast du Calvin Ridley und die ganzen jungen Leute, darauf kommen wir dann eh noch zu sprechen. Was ich dann noch interessant finde, ist auf jeden Fall Ernest Jones, das ist jetzt auch nochmal angesprochen. Den muss oder sollte man vielleicht schonen. Jetzt ist nur die Frage, Tyrese Knight kann aufgrund seiner Concussion dann vielleicht auch nicht mitspielen am Wochenende. Dann wird es natürlich auch schon eng im Linebacker-Raum. Also das ist dann auch abzuwarten, wie viel Auswahl sie dann im Endeffekt überhaupt haben. Also bin ich gespannt, was McDonald da macht, aber ich denke auch lieber nochmal vielleicht einen Schritt zurück machen und den anderen in den Kader reinholen, als dass sich jetzt Ernest Jones für den Rest der Saison verletzt. Also ich glaube, da sind wir eh sehr ähnlicher Meinung. Und die Seahawks haben sich auch in den Practice-Squad ein bisschen verändert, sage ich jetzt mal, sprechen wir natürlich auch immer gern an. Einerseits mal gestern haben sie Center Doug Kramer geholt in den Practice-Squad, haben Miles Gaskin dafür entlassen. Und ich finde es interessant, Miles Gaskin, war dir bewusst, dass wir Miles Gaskin im Team haben, im Practice-Squad?
Also, tatsächlich nicht, muss ich sagen.
Ja, das
war mir jetzt so ein bisschen, als ich es gerade gelesen habe, auch so ein bisschen überrascht, so, ja, irgendwie so richtig präsent hatte ich das nicht mehr, ne.
Ja, das war so ein Fantasy-Running-Back, so vor ein paar Jahren mal, den hat man da auf den Waivers mal gesehen, dann war er bei den Dolphins ganz gut. Ja, den hatten wir tatsächlich im Practice-Squad und am Center Doug Kramer, der, glaube ich, mal ein Sechstrunden-Pick war, ist jetzt im Team, der hat sogar auch mal Fullback gespielt und ja, das ist natürlich aufgrund der Verletzungen, die wir in Interior O-Line haben. Dann gab es noch vor ein paar Tagen zwei Veränderungen. Wir haben Running Back Willis Jones, den kennt vielleicht auch der ein oder andere, und Wide Receiver Brandon Rice, so Sohn vom legendären Jerry Rice, vom Hall of Famer, in Practice Squad geholt, weil man sagen muss, natürlich sein Name ist leider im Moment etwas größer als vermutlich seine Leistungen und sein Beitrag zum Team. War ja doch ein bisschen eine Enttäuschung bisher, man konnte es hier nicht nirgends durchsetzen, ist ja jetzt zwar erst kurz in der NFL, aber dennoch der Name ist vermutlich vielleicht in dem Fall sogar ein Hindernis für ihn. Und Tyden Marshall Lang und Cornerback Mike Reed wurden zur Vollständigkeit halber gecuttet. Vielleicht nochmal ganz kurz allgemeine Verletzungsupdates, weil da auch ein bisschen was reinkam. Die Woche hat Jonathan Hankins, unser Nose-Tackle, eigentlich so der einzige wirkliche Nose-Tackle, den wir noch im Team haben, der wird laut Mike McDonald dieses Jahr auf keinen Fall mehr spielen. Ja, es ist natürlich bitter, also hoffen wir natürlich, dass er so bald wie möglich fit wird und dann nächstes Jahr hoffentlich wieder auflaufen kann, weil er ja doch irgendwo so ein uniques Skillset mitbringt, sage ich jetzt einfach mal. Das ist, den Körper hat halt kein anderer im Team. Und Rookie Riley Mills, der ja so ein Hybrid ist, Defensive Tackle, Defensive End, den haben wir ja praktisch verletzt gedraftet und der wird jetzt aber sicherlich noch ein paar Wochen brauchen, um mittrainieren zu können. Laut Mike McDonald. Genau, also wir sehen, es gibt einiges an Verletzungen, was natürlich immer Auswirkungen hat. auf den Football, der in der Woche gespielt werden kann. Aber andererseits, ich glaube, die Seahawks haben es dieses Jahr ganz gut bewiesen, dass sie damit gut zurechtkommen und McDonald gerade in der Defense da immer wieder gut die Ausfälle kompensieren konnte. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir vielleicht gleich mal zur Vorschau dann über, oder? Also widmen wir uns
denke, mal dem, ich glaube, das passt ganz gut jetzt, ja.
Widmen wir uns mal dem Matchup der Woche.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Genau, wir haben die das Seahawks-Auswärtsspiel gegen die Tennessee Titans um 19 Uhr deutscher Zeit am Sonntag. Und Tim, magst du vielleicht gleich mal loslegen und ein bisschen was zu den Titans sagen? Wo stehen die Titans dieses Jahr? Ich meine, uns ist allen bewusst, das ist jetzt nicht das Super Bowl-Contender, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen Kontext mal dazu liefern.
Ja, klar, gerne. Also wir sprechen von dem Team, was aktuell 1-9 steht und auf dem letzten Platz in der AFC South gerade rangiert. Die Seahawks haben letzte Woche verloren gegen die Rams. Das war bitter. Ich glaube, das ist uns allen leider noch bewusst. Die Titans haben jetzt 5-mal am Stück nicht gewonnen und haben auch in dieser Saison die wenigsten Touchdowns in der NFL überhaupt erzielt. Gerade bei 13 Stück in 10 Spielen.
Schon wenig, ja.
Ja, schon sehr wenig, genau. Die Seahawks, um jetzt mal das Beispiel reinzubringen, haben 35 in 10 Spielen. Also man sieht da auch im Durchschnitt, wenn man das jetzt rechnet, 3,5 zu 1,3. Also da, das sind schon sehr großer Sprung, meiner Meinung nach. Der First Overall Pick des diesjährigen Drafts, Cam Ward, steht zwar die ganze Saison mehr oder minder schon im Team und spielt, aber so richtig überzeugen konnte er irgendwie auch noch nicht. Zumindest war das so mein Eindruck. Ich weiß nicht, Dominik, wie hast du es gesehen?
Ja, also wie du sagst, also wirklich überzeugen konnte bisher nicht. Ich meine, das ist so die Sache, er startet halt jetzt, war irgendwie auch fast klar. Ich meine, sie haben jetzt auch nicht diesen Veteran Quarterback im Team gehabt, der vielleicht dafür Stabilität gesorgt hätte. Will Levis ist ja auf IR. Also wirklich überzeugen konnte bisher eigentlich nicht. Und ich denke auch, dass es interessant dann zu sehen sein wird, ob er in Zukunft wieder sich entwickeln kann, weil es ja doch gezeigt hat, dass Quarterbacks, die man vielleicht erstmal schont und nicht auf den Platz stellt, dann in weiterer Folge überzeugen können. Also wenn wir keine Ahnung an einen Patrick Mahomes denken, ist natürlich ein ganz krasses Beispiel. Der hat ja am Anfang mal gar nicht gespielt und hat ja dann doch gut überzeugen können. Im Endeffekt würde ich mal behaupten. Aber ja, kein Wort, der hat sicher viel Potenzial. Weiß nicht, ob er in den anderen Drafts wirklich als First Overall Pick gegangen wäre, muss man auch so klar sagen.
Also ich glaube nicht, ehrlicherweise. Ich würde sagen, das war auch der Draft-Class dieses Jahr geschuldet.
Irgendwie schon und auch der Need, oder? Also die Titans, sie mussten halt irgendwo einen Quarterback. Ich, ganz ehrlich, ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie Will Levis nochmal ausprobiert hätten. Der hat auch eine Menge Potenzial. Klar, da gab es jede Woche ein Meme. Ich weiß nicht, ob du mich zurückerinnerst. Da gab es jede Woche irgendwie ein Meme, wo er irgendwo herumlag, komisch herumgesprungen ist. Irgendein kurioses Play. Aber im Endeffekt, man muss schon ehrlich sagen, es liegt halt nicht nur an Cam Ward. Und es ist halt das ganze Team doch relativ wahrscheinlich talentarm, kann man es ganz gut ausdrücken. Und steht wahrscheinlich, es ist so ein klassisches Rebuild. Team gerade und viele junge Spieler und ich meine, überrascht sind wir ja auch nicht, muss man ehrlich sagen, dass sie da stehen, wo sie sind. Also jetzt nicht so ein Schocker, dass ich sage, okay, die haben jetzt ein Spiel gewonnen und im Endeffekt, das ist jetzt eigentlich ein Pflichtsieg, den die Seahawks hier gegenüberstehen. Das kann natürlich immer besonders für besonders viel Druck auch sorgen. Man kennt ja das klassische Trap-Game. Ich weiß nicht, glaubst du an diese Trap-Games, dass das Teams dann besonders verlieren oder ist es dann einfach nur Zufall oder liegt es dann wirklich daran, dass man den Gegner unterschätzt? Ich meine, auf dem Niveau darf man deinen Gegner unterschätzen eigentlich nicht, oder? Also es ist ja jeder Gegner noch immer ein NFL-Team.
Ja, also ich bin bei dir. Grundsätzlich sollte man keinen Gegner unterschätzen. Allerdings, also Zufälle, dafür tritt es dann meiner Meinung nach doch ein bisschen zu oft auf. Ehrlicherweise gestern Nacht ja schon, war jetzt vielleicht nicht ganz so das Extrembeispiel, aber auch
aber doch,
schon ein Upset-Win wieder, wo ich dann durchaus sage, ich glaube, das ist kein Zufall, sondern das ist vielleicht dann wirklich dieses Quäntchen, ja, du fühlst dich zu sicher in dem, was du tust und stolperst dann meistens nicht mal mehr, weil der Gegner besonders gut spielt, sondern eher über dich selbst. Mhm. Und ich glaube, das ist durchaus was, wo du sagst, so ein Spiel musst du halt auch erstmal spielen. Das klingt zwar immer wie so eine Leier, weil das kannst du natürlich Woche für Woche erzählen, aber ich glaube, gerade in solchen Spielen ist es dann durchaus wichtig zu sagen, ja, dieses Spiel musst du tatsächlich auch erstmal spielen und kannst da nicht mit einem Mindset auf den Platz gehen, ja, gefühlt haben wir dieses Spiel ja schon gewonnen, weil da geht's meistens schief.
Ja, vor allem, wie du sagst, es ist zwar eine Leier und wir haben immer dieses, es gibt so viele Phrasen und Metaphern, die man da in dem Football verwendet, aber sie treffen halt auch einfach zu. Also wie du sagst, es passiert halt extrem oft und deswegen ist es durchaus berechtigt, glaube ich, dass man sagt, okay, so ein Spiel musst du erstmal gewinnen. Und ich weiß nicht, glaubst du, dass die Seahawks, oder wie schätzt du die Seahawks dieses Jahr ein, dass sie, könnten sie da über ihre eigenen Füße stolpern? Ich nehme mal so viel ganz kurz vorweg. Sie haben sich schon oft wirklich selber geschadet in diesem Jahr. Sie waren halt meistens vorne zu dem Zeitpunkt, aber wie siehst du das?
Ey, das Potenzial, dass das schief gehen kann, durchaus, sehe ich auch. Gerade weil, wie du es selber sagst, wenn man mal vorne war, hat man halt sich gerne auch mal selber beigestellt. Wenn du das natürlich machst, wenn du in einer komfortablen Führung bist, dann ist das immer noch ein bisschen was anderes. Aber jetzt mal angenommen, das passiert dir nicht irgendwann, wenn du eine komfortable Führung hast, sondern passiert dir vielleicht zu Beginn des Spiels. Dann kommst du in so einen Strudel rein und dann kann das durchaus ein langer Nachmittag beziehungsweise in Deutschland dann ein langer früher Abend werden. Dementsprechend, ich hoffe nicht, ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Team, dass es dir nicht passieren wird, aber ich sehe trotzdem Potenzial, dass es in der Theorie passieren kann. Wenn du mich jetzt aber auf was festlegen willst, würde ich sagen, ich denke, dass es nicht passieren wird.
Ja, dann hoffen wir das mal. Ich meine, prinzipiell können wir vielleicht gleich mal überleiten, wie wir es ja gerne machen, dass wir die Matchups der Woche, die Matchups to watch ein bisschen beleuchten. Worauf kommt es an? Was sind so die Key-Matchups? Und da muss man jetzt mal klar von vornherein sagen, okay, die Titans sind das Team mit den wenigsten Offensive Yards in der gesamten NFL, dem 2400 Offensive Yards nur. Also wenn wir mal denken, JSN hat schon über 1000 Receiving Yards im Moment, also um das Perspektive zu rücken. Sie haben die zweitwenigsten Yards per Play, nur die Cleveland Browns sind schlechter. Sie haben die wenigsten First Downs in der NFL. Also gerade offensiv kann man sich an negativen Superlativen gar nicht genug reden. Das ist leider aus Sicht der Titans viel zu viel dabei. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt mal so, dass wir erstmal reden, okay, was sind so wirklich die Hauptangriffspunkte, wo die Seahawks einfach auch dominant sein müssen, auch um wahrscheinlich eine Rechtfertigung für einen weiten Playoff-Run einfach jetzt auch in diesem Spiel zu zeigen. Und was wären so ein bisschen die Stolpersteine? Und da beginnen wir vielleicht gleich mal mit den Titans-Cornerbacks gegen Jackson Smith und Jigba gegen JSN, beziehungsweise allgemein gegen die Receiver der Seahawks. Ich meine, wenn man sich das Matchup im Vorhinein ansieht, die könnten schon so ihre Probleme haben. Von vornherein Superstar Cornerback Jarius Sneed, der fehlt weiterhin, der ist auf Injured Reserved. Und allein, also es ist immer eine Sache, was die Statistik sagt. Das sagen wir eh jede Woche und ein anderes, was dann der Eye-Test ist oder so tatsächlich am Spielfeld passiert. Bei den Titans passt das halt relativ gut zusammen. Ich meine, beispielsweise, sie haben die zweithöchste Completion Percentage in der gesamten NFL zugelassen mit 70%. Das ist dann doch krass. Und wenn ich mir denke, okay, im Schnitt hat jeder Quarterback circa 70% Completion Percentage gegen die Titans, das ist dann wahrscheinlich fast für viele Quarterbacks eines der besten Spiele der Saison, um das so rauszunehmen. Was denkst du dir bei diesem Matchup Titans Cornerbacks gegen den Receiving Room der Seahawks allen voran gegen Jackson Smith und Jigba?
Ja gut, ich meine, dass JSN eine überragende Saison spielt, ich glaube, darüber brauchen wir nicht großartig reden. Also die 72 Receptions für 1146 Yards und 5 Touchdowns, ich glaube, die sprechen für sich. Aber wie du auch schon sagst, der Eye-Test und das, was man da aus den Statistiken liest, ich glaube, das trifft auch zu, gerade wenn man auch sich beispielsweise das Titans-Spiel der vergangenen Woche in den Kopf nochmal holt. Nico Collins hat auch sehr viel Schaden bei den Titans Cornerbacks gesorgt. Deswegen, ich denke schon, dass da auch Eye-Test und Statistiken durchaus zusammenspielen. Und witzigerweise, ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich habe mich zusätzlich zu dem, was man sonst so findet an potenziellen Matchups, auch mal explizit nach Sachen, die Titans-Fans aus ihrer Sicht sagen oder aus ihrer Sicht als Key-Matchups betiteln. Aha. Und das ist ein Beispiel davon gewesen. Also das ist tatsächlich eigentlich aus Sicht von einem Titans, weiß gar nicht genau, was es war. Es war irgendeine Titans-Quelle auf jeden Fall. Und deswegen, das fand ich dann schon irgendwo sehr aussagekräftig, weil man halt, also du hast es gerade selber vorgelesen, zweithöchste Completion Percentage zugelassen. Das ist halt 70%, das ist Wahnsinn.
Ja, das ist, ich meine, spielt natürlich viel zusammen. Ich meine, die Cornerbacks, das ist, wir wissen es, da muss der Pass Rush auch dazu stimmen, aber Cornerbacks sind dann wahrscheinlich schon das schwächere Glied einfach mal in dieser gesamten Defense. Und ich denke mir, es ist an sich schon eben nicht super viel vorhanden in der Secondary der Titans. Und wenn dir dann auch noch Jarius Sneed fehlt, der ja doch bei den Chiefs wirklich ein Superstar auf seiner Position war und auch ziemlich viel Geld verdient, fehlt, dann ist es natürlich hart. Und wenn du dann gegen JSN spielst, ich meine, wir haben jetzt fast jede Woche auch in der Preview darüber geredet, so, was wird die Taktik sein? Wird es da jemanden geben, der mit JSN immer mitgeht oder nicht? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, nein. Also ich wüsste nicht, wer das sein sollte und wer da einen Vorteil haben sollte. Also ja, es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass wenn im Slot auch sich hinstellt, dass dann vielleicht Marcus Harris dasteht und wenn er außen steht, dann der jeweilige Cornerback. Ich meine, Daryl Baker, wir haben es vorhin in Sioux News erwähnt, der Cornerback, der etatmäßige Starter im Moment ist auch questionable. Ja, ich glaube, das wird ein hartes Matchup. Ich bin gespannt, was JSN da rausholen kann im Endeffekt und ob er seine Statistiken weiter da aufbessern kann und ja, vielleicht zum nächsten Superlativ irgendwie ausholen kann. Das wäre zumindest zu wünschen. Ich meine, auf der anderen Seite hast du die Titans O-Line, die jetzt auch nicht gerade glänzt und der Seahawks Pass Rush, der doch sehr, sehr positiv überzeugt. Was fällt dir da besonders auf, wenn du dir dieses Matchup ansiehst?
Ja, zum Beispiel, wie du schon sagst, dass der Seahawks Pass Rush erstmal auch vom Eye-Test her durchaus überzeugt. Man hat mit Byron Murphy, dem zweiten, zum Beispiel den 24. besten Pass Rusher der Liga, aber auch DeMarcus Lawrence oder seine Mitstreiter da vorne sind ja durchaus...
Der einige, ja.
Ja, deswegen, da ist schon kontinuierlicher Druck da und ich glaube, dass das könnte gerade bei der Titans O-Line für viele arge Probleme sorgen, weil die, glaube ich, durchaus tendenziell eher schon im negativen Sinne überrascht hat. Ist auch auf Platz 25 der Liga, also gehört auch definitiv dazu den schlechteren Units über alle Teams betrachtet. Deswegen, ich glaube, wenn man es schafft, diesen kontinuierlichen Druck, den der Seahawks Pass Rush über die Saison eigentlich in den meisten Fällen aufbauen konnte, dann auch auf den Platz zu bringen, dann dürfte auch das für Cam Ward wieder ein sehr ungemütlicher Nachmittag werden.
Ja, vor allem du hast doch gesagt, negativ überrascht. Ich meine, die Titans O-Line war ja vor einigen Jahren noch wirklich auch sehr schlecht besetzt. Ich meine, wenn du den Moment ansiehst, das sind schon Namen dabei. Die haben Kevin Seidler, der ja ein Veteran ist, und J.C. Latham war ein First-Round-Pick und Peter Skoronski war auch ein First-Round-Pick. Ich meine, Lloyd Cushenberry ist jetzt auch wirklich nicht der allerbeste Center der NFL. Also klar, da sind die ein oder anderen Schwachstellen, aber im Endeffekt, die Titans haben es ja schon versucht, sage ich jetzt einfach mal, eine bessere O-Line aufzubauen. Und ich meine, wir werden wahrscheinlich heute noch öfter sagen, dass der Eye-Test zu den Statistiken passt. Die haben halt auch einfach die meisten Sacks der gesamten NFL zugelassen mit 41. Ja. Das ist natürlich hart und im Endeffekt spielt da natürlich auch ein junger, unerfahrener Quarterback mit. Ich meine, Cam Ward ist jemand, der meines Erachtens auch immer sehr lange in der Pocket steht, der immer wartet. Der hat nicht so den Stress gefühlt immer, was ich auch gut finde. Also es gibt ja viele Rookie-Quarterbacks, die den Ball nehmen und sofort loswerden wollen. Ich finde, das ist definitiv nicht schlecht für die Zukunft, aber im Moment ist er jemand, der doch eher länger steht und eben sich dann auch einfach, was heißt, zacken lässt. Das klingt jetzt mehr als eine bewusste Entscheidung, aber der halt das dann schon zulässt. Und wenn du dir das dann ansiehst, natürlich in Kombination mit einer O-Line, die dann struggelt, dann kann das natürlich schnell mal sehr, sehr, sehr ungemütlich werden. Bin gespannt auf, was die Seahawks da am Pass-Rush reinzaubern können. Ich meine, die Rams haben ja doch eine durchaus bessere O-Line, da haben die Seahawks nicht so schlecht ausgesehen dagegen. Leonard Williams könnte da sicherlich auch ein gutes Spiel haben. Bin ich gespannt und das gilt es dann auch auszunutzen. Und wenn du es dir auch ansiehst, also andere Seite wieder, können wir wieder umschwenken. Natürlich.
Ja, warte. Ja? Lass mich noch einen Punkt aufgreifen.
Gerne. Also,
wenn du sagst, also ich bin voll bei dir, dass du sagst, ja, die Titans O-Line, man hat probiert, die zu verbessern. Und ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, wenn die Titans O-Line besser funktionieren würde, als das, wie sie halt gerade funktioniert, würden wir auch, glaube ich, jetzt gerade nicht über ein Team sprechen, was 1-9 steht. Weil ich bin durchaus bei dir. Ich finde das gar nicht schlecht, dass Cam Ward sich eher länger Zeit in der Pocket lässt. Und ich glaube, es würde auch besser funktionieren, wenn er nicht andauernd Druck dadurch immer kriegen würde, dass die Leute vor ihm halt viel Druck durchlassen.
Ja, voll. Also das ist voll, also guter Punkt, den du ansprichst. Das ist im Endeffekt, du willst ja, dass langfristig dein Team gut wird. Ich glaube, auf das wirst du ja auch hinaus, dass du willst ja langfristig einen guten Quarterback haben, der in der Pocket steht, der nicht vor jeder Gefahr davonläuft. Also gibt es hier genug Beispiele, Negativbeispiele in der NFL, wo auch Veterans den Ball bekommen, denken, es kommt Druck und sofort davon. Ich meine, Cam Ward, der ist tough, der steht da in der Pocket, der traut sich das, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, du sagst es, also wenn die O-Line an sich, glaube ich, ein Bare-Minimum erreicht, einen gewissen Floor halt hat, dann wird jede Offense zumindest bis zu einem Stück weit ganz gut funktionieren und dann wirst du mehr als einen Sieg davon tragen, da stimme ich dir voll zu. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, da kann man ja gleich zum nächsten Matchup schauen, Titans Run Game. Das hat sich ja auch schnell dann im Endeffekt auserzählt, ja, wenn die O-Line nicht gut ist. Die O-Line ist nicht super gut im Passblocking, auch nicht im Run Game. Kannst du gerne mal überleiten, wie siehst du das Titans Run Game dann in dem Zusammenhang, dass die O-Line eben auch nicht so gut funktioniert?
Ja, auch das spiegelt eigentlich die Statistiken mit dem, was quasi der Eye-Test dann gibt, eigentlich wieder. Die schlechte O-Line oder schwache O-Line hat dann durchaus auch negative Auswirkungen auf das Laufspiel. Ich meine, wir reden hier in der vergangenen Woche jetzt mal als Beispiel über 25 Yards in 14 Versuchen.
Ja,
das ist schon sehr dürftig. Das zieht sich ja auch irgendwo durch. Also da muss man wirklich sagen, da die Titans, die Titans Running Backs wirken teilweise wie abgemeldet, weil da halt auch wirklich einfach nichts kommt. Also ich will nicht mal mehr sagen, dass das an den Running Backs liegt, weil das glaube ich nicht mal mehr, aber es liegt einfach auch daran, dass die O-Line halt wirklich nicht die Löcher, die man bräuchte, freiblocken kann. Und dann stehst du halt da, wo du halt dann da stehst. Also ich meine, da braucht man, wir haben einen Average-Wert bei den Titans von 3,9. Es gibt zwar noch Teams, die schlechter sind, aber es sind nicht so viele. Daher, das spricht dann halt leider auch wieder irgendwo für sich.
Ja, vor allem, ich meine, finde es eine interessante Diskussion, wenn ich hier kurz aufgreifen kann, so wie viel tragen die Running Backs dazu bei? Ich bin schon der Meinung, dass Tony Pollard und Tyche Spears nicht die besten Running Backs der NFL sind.
Ja, würde ich unterschreiben.
Also ich glaube natürlich, mit besseren Running Backs wärst du eine Spur besser, aber ich glaube trotzdem, wie du schon angedeutet hast, wenn die jetzt dastehen würden mit einem Top-10 Running Back, dann könnte es, glaube ich, ähnlich aussehen wie bei den Raiders, die ja mit Ashton Chanty ja gar nichts zusammenbringen.
Ja.
Und keine Ahnung, einem Saquon Barkley die letzten Jahre bei den Giants, bevor er zu den Eagles gekommen ist, da gibt es ja genug Beispiele. Denke auch, also ich finde auch den Ansatz definitiv gut, dass man sagt, okay, man hat Tony Pollard im Team, mit Tyche Spears vor nicht allzu langer Zeit auch einen soliden Running Back gedraftet, und die schauen halt, was sie so herausholen können aus dieser O-Line. Aber wenn du da eine Eagles O-Line stehen hättest, würdest du mit den beiden Running Backs vermutlich auch mehr rausholen als das muss man schon so klar sagen. Ich meine, bei den Seahawks können wir dann noch später dazu kommen, aber Seahawks hast du ja auch oft ein ähnliches Problem. Also bei allem, wie wir die O-Line natürlich loben, hat sie im Run-Game doch häufiger mal ihre Probleme. Und da glaube ich auch nicht, dass es nur an Kenneth Walker und Zach Charbonnet liegt, die ich dann doch nochmal ein Level über Tyche Spears und Tony Pollard einordnen würde.
Ja.
Also gerade das Duo, dementsprechend sicherlich interessant dann zu sehen, was die vielleicht individuell rausholen können. Aber das ist jetzt niemand, wo ich sage, okay, wenn der jetzt in Tony Pollard oder Tyche Spears ins Open Field kommen, dann müssen wir da großartig Angst haben. Also rein von diesem Matchup her, wo ich sage, okay, wenn du jetzt fällt mir spontan ein, an Jameer Gibbs, an Bijan Robinson, diese Hausnummer, selbst die werden die mit einer schlechten O-Line mal aus dieser O-Line rauskommen und ins Open Field kommen, dass die dann schwer zu tacklen sind, das wissen wir. Also die Gefahr sehe ich jetzt ehrlich gesagt bei Pollard und Spears nicht so sehr, muss ich auch ganz klar sagen. Aber hast du sonst noch was zum Titans-Laufspiel? Ist dir da noch was aufgefallen? Oder sagen wir es andersrum von der anderen Seite, ich meine, die Seahawks Run Defense sieht ja gut aus. Jetzt wissen wir natürlich nicht, welche Linebacker mitspielen. Ich weiß nicht, wie viele Auswirkungen denkst du, wird das drauf haben, dass vielleicht auch ein Ernest Jones spielt. Dann haben wir zum Schluss Drake Thomas und Patrick O'Connell zum Beispiel oder wer auch immer da noch dann heraufgezogen wird. Könnte das irgendwie eine Auswirkung haben?
Ja, ich glaube schon. Also ich denke schon, dass es sich bemerkbar, in Teilen bemerkbar machen sollte oder dürfte. Aber insgesamt denke ich, du hast es angesprochen, es ist durchaus guter Pass-Rush. Man steht im Liga-Wert mehr oder minder genau im Mittelfeld. Also das ist schon solide, was da gemacht wird. Und ich denke, dass es, wie gesagt, es wird vielleicht etwas schlechter sein, weil die Top-Leute fehlen, aber ich glaube unterm Strich, dass es jetzt nicht den riesen Impact machen wird aufs Spiel.
Ja, vor allem, weil die Interior-D-Line ja das erste ist, was da mal kommt. Und da musst du erstmal vorbeikommen an Leonard Williams, an Byron Murphy und den ganzen Konsorten, die noch sonst in der D-Line stehen, also dementsprechend in der zweiten Linie. Und ich meine, McDonald hat ja ganz gut gezeigt, dass auch auf Verletzungen reagieren und adaptieren kann. Ja. Also bin ich da voll bei dir. Das können wir vielleicht übergehen dazu, was so für die Seahawks dann zum Problem in einem vermeintlichen Must-Win-Game kommen könnte. Und prinzipiell, das, was wir ja schon in der Preview vor dem Rams-Spiel angeschnitten hatten und zum vermeintlichen Key-Factor irgendwie auserkoren haben, war ja die Seahawks Offense bzw. Sam Darnold im Speziellen und die Fehleranfälligkeit. Also speziell blöde Turnovers in blöden Situationen, kurz vor der eigenen Endzone, solche Thematiken. Könnte das aus deiner Sicht auch gegen die Titans dann ein Problem werden?
Du kannst natürlich eine Mannschaft durch sowas immer stark machen. Also wenn man früh blöde Turnover forciert, dann machst du natürlich jeden Gegner irgendwo stark, so schlecht man ihn vielleicht dann auch auf dem Papier vorher einschätzen würde. Und ich denke, dass man letzte Woche, das war so ein Beispiel für ein Sam Donald Game, wie ich es aus besten Zeiten von den Jets kenne, von ihm. Das war so ein Spiel, wo dann wirklich dumme Fehler dabei waren, wo wirklich auch schlechte Entscheidungen dabei waren, wo ich dann auch wirklich sage, ja, wenn dir sowas gegen die Titans spielst, kannst du natürlich auch so eine Mannschaft stark machen, weil, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, wenn du in diesem Spiel wirklich, dass es so dieser Stolperstein wird, ich glaube, dann ist der Anfang vor allem entscheidend. Und wenn dir dann am Anfang sowas passiert und du dann schnell irgendwie mal, weiß ich nicht, 10-14-0 hinten liegst, dann fangen vielleicht die Köpfe dann doch nochmal an zu rattern. Oh, wir haben hier ja heute doch was zu verlieren. Und ich glaube, das könnte dann schon ein entscheidender Faktor werden.
Ja, voll, das ist vor allem gut angesprochen, dieser Start. Also ich glaube, auch wenn du zum Start hinaus da relativ gut mal scorst und nicht die großen Fehler kreierst, glaube, dann wird es auch für die Titans von der Motivation her schwierig werden, da zurückzukommen. Aber wie du sagst, man kann halt schnell mal dem Gegner da die Chance bieten. Und dann kann jedes Spiel natürlich tough werden. Da gibt es genug Beispiele in der NFL. Das Einzige, was mich persönlich ein bisschen optimistisch, also bin allgemein sehr optimistisch, was das Spiel betrifft, auch wenn wir jetzt hier vielleicht Dinge sehr genau ansprechen, die gegen einen Sieg des Sieg sprechen können, tun wir das einfach, um zu zeigen, okay, wenn, woran könnte es dann liegen? Weil es einfach jede Woche natürlich interessant ist zu betrachten, was für einen Sieg und was für eine Niederlage spricht. Klar, muss man an der Stelle nochmal betonen, es spricht viel mehr für einen Sieg, hoffentlich für einen deutlichen Sieg als für eine Niederlage. Aber was eben sein könnte, ist halt diese Fehleranfälligkeit. Aber da muss man sagen, dass die Titans jetzt auch nicht super gut sind, wenn es darum geht, irgendwie Fehler auszunutzen, beziehungsweise Turnovers zu kreieren. Also sie sind auch nur plus 27, was Turnover Percentage angeht. Die sind jetzt nicht ganz vorne mit dabei und das spricht ein bisschen dafür, dass sie zumindest vielleicht nicht jeden Fehler dann gleich ausnutzen würden. Aber natürlich muss ein Pick 6 und dann gleich zu Beginn des Spiels, es steht 7-0 für die Titans. Die Seahawks denken sich, oh Gott, wir dürfen nicht gegen dieses Team verlieren und so kann das Ganze seinen Lauf nehmen. Was ich halt vor allem finde, ist halt, dass halt, es gibt halt eine Unit, die für mich bei den Titans schon raussticht. Das ist halt die Interior D-Line. Also die ist schon gut, die darf man nicht unterschätzen. Ist ja natürlich auch eine Unit, deswegen gehe ich gleich dazu über, die ja auch Fehler forcieren kann, sage ich mal, mit Fumbles oder mit viel Druck auf dem Quarterback. Und da hast du halt einfach einen Jeffrey Simmons, der auch wenn er untergeht bei einem vermeintlich schlechten Team wie den Titans, der ist einer der Besten auf seiner Position immer noch. Zeigen auch die Statistiken, er hat 5,5, 6, 9 Tackles for Loss. Also der macht da gerade aus der Mitte der D-Line schon sehr, sehr viel Druck, sowohl aufs Lauf als auch aufs Passspiel. Mit Tavondre Sweat und Sebastian Joseph Day hast du auch noch solide andere Optionen. Das finde ich dann doch interessant zu beobachten, vor allem, weil wir ja bei den Seahawks nicht wissen, wie sie auflaufen werden. Also sagen wir es mal, Tim, machen wir einfach mal ganz hypothetisch, sagen wir, Gray Sable kann nicht spielen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Dann haben wir das Problem, dass Sundale auch fix nicht spielen wird, weil er auf Injured Reserve ist. Das heißt, wir haben dann vermutlich Left Guard Christian Haynes, wie im letzten Spiel. Haben wir als Center Olu Batimi und als Right Guard haben wir dann Anthony Bradford. Denkst du, dass das könnte ein Faktor werden? Oder denkst du, das könnte, sagen wir, ein schwerer Abend werden für die drei Interior D-Liner gegen diese doch etwas im Vergleich zum Rest des Teams stärker wirkenden Interior D-Line der Titans?
Ja, und also jein würde ich jetzt antworten, weil ich glaube, es hängt auch sehr viel davon ab, ob Jeffrey Simmons jetzt am Ende spielt oder nicht. Ich glaube, wenn er nicht spielt, dürfte der Faktor nicht ganz so groß vielleicht werden. Ich glaube, wenn er spielt und man wirklich so aufläuft, wie du das gerade skizziert hast, dann könnte das schon durchaus eklig werden in manchen Situationen, definitiv. Weil, wie du schon sagst, es ist eine der wenigen Abteilungen der Titans, wo ich sage, da können sie wirklich wehtun. Und das ist halt eine Abteilung, die auch eine Fehleranfälligkeit erhöhen kann, wenn du zum Beispiel dann schnell durchbrichst und dann auf einmal Sam Donald viel Druck im Gesicht hat, dann neigt er vielleicht auch eher dazu, mal einen Pass zu werfen, der vielleicht nicht der cleverste ist. Und dann hast du natürlich ganz schnell dieses Szenario wieder zusammenskizziert, wo du dann vielleicht früh einen Pick wirfst, dann vielleicht wirklich 7 oder 10-0 oder 14-0 hinten liegst und dich dann anguckst und dir denkst, ja, war ja jetzt irgendwie nicht so berauschend, der Start. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier wieder gerettet bekommen. Und dann kann das natürlich schon ein langer Nachmittag werden. Deswegen, ich glaube, dass das auch viel steht und fällt mit dem, ob Jeffrey Simmons spielt, ja oder nein, würde ich sagen.
Ja, vor allem, du sagst, also der Druck, du kannst ja Druck aufbauen von dort, du kannst das Laufspiel bis zu einem gewissen Grad stören. Also wenn dein Interior D-Line gut ist, ist das schon so einer der größten, also einer der größten Angriffspunkte, die du einfach hast. Wenn jetzt die Cornerbacks von den Titans beispielsweise überragend wären, dann sage ich, okay, dann laufe ich halt den ganzen Tag und irgendwann werden es trotzdem Probleme haben und den einen oder anderen Pass werde ich schon anbringen. Wenn du aber konstant aus der Mitte Druck kriegst, ist natürlich schon hart. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand, Christian Haynes ist ja bei uns immer so ein großes Fragezeichen irgendwie in den Seahawks-Kreisen. So, wird der irgendwann mal ein Starter oder nicht? Wir waren ja doch alle sehr happy, dass er ins Team gekommen ist. Ich denke auch du. Und jetzt, ich fand, er hat wieder sehr enttäuschend ausgesehen im letzten Spiel. Also da gab es das eine oder andere Play, wo er wirklich, ich sag's mal, vernascht wurde und erst mal 3 Meter zurückversetzt wurde. Also die Kombi aus ihm und Bradford, Olu Timi, sehe ich nicht als die große Schwachstelle. Ich glaube auch, das haben wir auch schon drüber geredet öfter, dass er vermutlich noch Center-Ausfall noch der kompensierbarste war in dem Team. Aber Haynes und Bradford, das ist jetzt auch kein Duo, dem ich super vertraue im Moment. Also ist für mich schon sowas, wo ich sage, okay, wird man darauf achten müssen. Und ich meine, was wiederum gegen diese Übermacht der Titans Interior D-Line spricht, ist, dass sie trotzdem viele Touchdowns über den Lauf kassieren. Also tendenziell müsste man ja meinen, dass ein Team rein von dieser Qualität, was wir da skizzieren, da einfach sehr gut sein sollte. Aber sie lassen dann schon noch Touchdowns zu, im Gegensatz zu den Rams, was wir letzte Woche besprochen haben, die ja da doch große Probleme hatten. Aber bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ich meine, sie haben 15 Touchdowns über den Boden kassiert. Das ist drittschlechtester Wert in der NFL, wenn du es vergleichst mit den Rams von letzter Woche, die haben 4 Touchdowns nur zugelassen. Und wir haben es ja doch noch irgendwie die Endzone reingeschafft am Ende des Tages.
Natürlich. Also wie gesagt, das kommt natürlich dazu. Aber wie gesagt, also ich glaube, wenn du jetzt wirklich zwei Punkte suchen müsstest, wo du sagst, das könnte ein Problem geben, sind es, glaube ich, die beiden, die wir skizziert haben. Einmal, dass Sam Donald halt ab und zu dann mal diese Spiele dabei hat, wo er wirklich keine klugen Entscheidungen trifft. Oder was heißt, also keine ist vielleicht übertrieben, aber wo er halt Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht die besten in der Situation sind. Und halt, dass du diese angeschlagene O-Line gegen diese durchaus nicht schlechte D-Line stehen hast. Wie gesagt, aber auch da, ich glaube, für mich hängt es auch viel davon ab, ob wir Jeffrey Simmons am Sonntag sehen, ja oder nein. Mhm. Ich glaube, wie du schon sagst, er gehört, ist ein sehr guter Spieler und ich glaube da, dass er dann auch nochmal so ein gewisser X-Faktor aus Sicht der Titans um für die Titans ein positives Ergebnis zu erzielen werden kann. Deswegen da darf man, glaube ich, durchaus sehr gespannt sein, wie dieses Gesamtduell dann laufen wird.
Ja, aber ich finde die Einstellung der Titans finde ich wieder auch interessant zu sehen sein. Also wie geht man als Team mit einem Sieg an so ein Spiel ran? Also ich meine, was man klar sagen muss, ist in der NFL, du wirst immer gewinnen. Es geht für alle in diesem Team um Jobs. Also da hat er kein Interesse daran, schlecht zu sein oder zu verlieren, auch wenn man das immer wieder Teams unterstellt. Also es mag vielleicht aus einer übergeordneten Perspektive manchmal Sinn machen, zu tanken, wie man so schön sagt. Also die frühen Draft-Picks sich zu sichern, aber prinzipiell für den Head Coach und für alle anderen in dieser Organisation geht es um Jobs und die wollen sich beweisen. Und ich finde es trotzdem interessant, dass die Titans schon ein Team sind, die es geschafft haben, eben diese Motivation doch noch hochzuhalten. Also, weiß nicht, wie hast du es wahrgenommen? Also, prinzipiell, ich fand, das ist jetzt kein Team, das sich komplett einfach so kampflos aufgegeben hat. Ich meine, gegen die Texans 16-13 verloren. Klar, das ist jetzt dann im Endeffekt ja auch nicht das herausragende Spiel gewesen, aber die Texans haben jetzt die Bills gestern Nacht geschlagen. Die Titans haben da gut mitgehalten, gefightet. Cam Ward hatte so einen Game-Tying-Drive, wo er dann eben nochmal ausgleichen konnte. Also die haben schon die Motivation noch. Und ich glaube, die würde es sehr freuen, wenn sie die Seahawks da überraschen könnten. Das ist schon ein interessanter Faktor.
Ja, definitiv. Ich glaube, ein Team, um jetzt diese Woche die Seahawks zu nehmen, aber grundsätzlich, ich glaube, ein Team, was auf guten Playoff-Kurs ist, ein Beinchen zu stellen. Ich glaube, da hat man auch als 1-9-Team noch sehr viel Spaß dran, auch wenn man, wie du schon sagst, ja gerne solchen Teams immer unterstellt, sie würden tanken, wo ich auch sage, das mag bis zu einem gewissen Grad vielleicht stimmen, aber ich glaube noch nicht unbedingt in Woche 10. Das mag in den letzten 3-4 Wochen, wenn es dann wirklich drum geht, wer jetzt wie wo sich da an 1, 2 oder 3 positioniert in der Order, dann mag das vielleicht ein größerer Faktor spielen, aber wir haben ja jetzt doch auch noch einige Spiele zu spielen und einige Teams, die in einem ähnlichen Rekordniveau unterwegs sind wie die Tennessee Titans. Deswegen, ich glaube, da jetzt schon davon zu sprechen, dass man einem Team unterstellt, dass sie das absichtlich machen, finde ich A, zu früh in der Saison und finde ich grundsätzlich auch schwierig, weil wie du schon sagst, da spielen Leute, die sich beweisen wollen. Und ich glaube, da sind wir uns grundsätzlich einig, dass du dich jetzt vielleicht nicht unbedingt damit beweist, wenn du aus der Saison, keine Ahnung, 1-15 rausgehst, als Beispiel.
Ja, definitiv. Ich glaube, als Spieler hast du ja auch nicht, du hast ja nicht als Spieler nicht vor Augen, dass wir einen frühen Draftpick dann haben werden. Also du denkst ja nicht jetzt als Jeffrey Simmons, ja, wenn ich jetzt den Sack nicht mache, jetzt im übertriebenen Sinne, wenn ich den Sack jetzt nicht mache, dann haben wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen einen früheren Pick. Also das ist ja kein Gedankengang, den ein Spieler hat, das muss man schon so klar sagen. Wenn ein paar Dinge passieren, dass ich sage, okay, du tradest Spieler oder entlässt Spieler, also ich meine, Draymond Jones, den wir ja auch noch gut kennen aus Seattle, ja. Der war ja zwischenzeitlich, war ja bei den Titans, ich habe das auch gar nicht so am Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen, der ist lustigerweise, hat er noch immer die zweitmeisten Sex gerade im Team, also ist aber gerade nicht einmal mehr bei den Titans, wurde dann eben im November jetzt erst aber zu den Baltimore Ravens getradet. Das sind Dinge, das nimmt man halt in Kauf. Also man nimmt in Kauf, ein bisschen schlechter zu sein, das ist dann bewusst zwar, aber du wirst natürlich auch immer keine Spiele verlieren und das ist etwas, was man an der Stelle sicherlich festhalten muss und es gibt immer diese Trap-Games, fast schon Fachterminus dafür. Genau, bevor wir jetzt vielleicht noch weitergehen zu den letzten paar Punkten, die interessant sein könnten, noch ein kleiner Hinweis auch zu unserem Podcast.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Also wie gesagt, ihr könnt immer gerne Feedback dalassen. Natürlich freuen wir uns sehr, auch auf Spotify kann man kommentieren. Wusste ich bis vor kurzer Zeit auch noch nicht. Also gerne was dalassen. Und wir widmen uns jetzt noch den letzten paar Punkten, die so vielleicht interessant sein könnten im Spiel gegen die Titans. Tim, hast du da noch was für uns? Was könnte noch interessant sein, so ein paar abschließende Punkte?
Ja, klar. Wir haben über die Titans Offense schon gesprochen, die im Großen und Ganzen generell nicht die beste ist. Also sie ist die drittschlechteste der Liga im Passing zum Beispiel mit 163,6 Yards. Über das Laufspiel haben wir gerade schon gesprochen. Ich glaube grundsätzlich, dass das als Gesamtunit ein Faktor werden könnte für dieses Spiel, wenn sie ein Spiel haben, wo sie vielleicht gut performen, vielleicht auch etwas überdurchschnittlich performen, bestimmte Sachen vielleicht besser funktionieren, weil, keine Ahnung, die O-Line einen guten Tag erwischt, der Seahawks Pass Rush vielleicht keinen so guten Tag erwischt, dann haben wir ja auch gerade schon rausgestellt, Cam Ward ist jemand, der sich durchaus Zeit in der Pocket lässt und dem ich dann auch trotzdem, was man so vielleicht in dieser Saison mal gesehen hat, zutraue, dass er dann auch die richtigen Leute findet, wenn er die Zeit dafür hat. Und das könnte ein Faktor werden im Spiel, wenn, wie gesagt, dann natürlich diese bestimmten Parameter zusammenspielen. Ich glaube, man hört raus, das sind alles sehr theoretische Konstrukte.
Ja, sehr viel Konjunktiv, ja.
Genau, und sehr viel Konjunktiv, weil es, also rein auf dem Papier dürfte es ein sehr schwieriger Nachmittag für die Titans werden. Und ich glaube, nicht nur wir, die ja auch in gewisser Weise natürlich uns wünschen, dass die Seahawks das gewinnen, sondern ich glaube grundsätzlich wären sehr viele Leute sehr überrascht, wenn das Ganze in einem Sieg der Tennessee Titans enden würde. Aber man hört auch da den Konjunktiv raus, aber man sollte sich über sowas ja vielleicht mal, könnte sowas ja mal zumindest durchspielen, wie sowas funktionieren könnte. Du hast es angesprochen, unser letzter Punkt im Endeffekt, die Interior Defense Line der Titans gegen die O-Line der Seahawks, das dürfte, denke ich, ein spannender Faktor werden. Und dann halt, wie die Titans im Receiving-Spiel auch durch die potenziellen Verletzungen oder halt noch sehr jungen Spieler dann die Bälle fangen gegen die Seahawks-Defense, wie gut das funktioniert mit den Passing-Completions und so weiter. Und natürlich, ich glaube, das ist der Faktor, der noch am ehesten und am wenigsten Konjunktiv bedarf, ist, glaube ich, wie sehr hat sich Sam Donald von diesem durchwachsenen Auftritt vergangene Woche erholt und wie sehr kann er das vielleicht auch jetzt dann am Sonntag ausblenden und sich denken, okay, jetzt zeige ich dann heute, was ich in dieser Saison auch schon ein paar Mal gezeigt habe, warum es eigentlich eine sehr gute Saison bisher ist und warum ich eigentlich eine gute Saison spiele.
Ja, es liegt, es kann einerseits eine Chance sein, viel zu beweisen und sich irgendwie wie der Phönix aus der Asche herauszukommen, sage ich jetzt einfach mal übertrieben. Aber es hat natürlich auch viel Potenzial, sagst du es mal so klar, zur Lachnummer der Woche zu werden. Also ja. Da liegt gar nicht so viel vermutlich dazwischen. Und ich meine, du sagst, die Titans haben viele junge Receivers. Also allgemein, wenn man sich die Targets ansieht, das ist ein sehr junger Tight End Receiver, Running Back Raum. Jetzt vielleicht nicht so sehr, aber die Receiver und die Titans, die sind wirklich, wirklich jung und unerfahren und vielleicht auch gerade deswegen so motiviert. Und wenn da der ein oder andere ausfällt, also Calvin Ridley muss ja irgendwie ersetzt werden, da wird dann vielleicht jemand hochgeholt, ein Xavier Restrepo, der ja mit Cam Ward am College zusammengespielt hat, der hat dann vielleicht eben auch Lust, sich zu beweisen. Also wenn ich aus dem Practice Squad komme, habe ich ja nochmal mehr Motivation, sage ich mal dazu. Und es wird spannend sein. Was ich vielleicht abschließend noch kurz erwähnen möchte, ist, wie kam denn eigentlich, ich weiß nicht, hast du noch im Kopf, wie der einzige Titans-Sieg dieses Jahr zustande kam? Weil er ist ja für die Seahawks doch irgendwo relevant gewesen.
Ich weiß, dass sie gegen die Cardinals gewonnen haben, aber ich weiß nicht mehr so genau, wie er zustande gekommen ist.
Ich empfehle jedem, sich die Zusammenfassung, zumindest das Ende nochmal anzusehen. Es ist durchaus, natürlich aus Seahawks Sicht können wir jetzt lachen und freuen uns sehr darüber, weil es direkter NFC West Gegner ist, natürlich jede Niederlage auch ein Sieg für uns irgendwo. Einerseits war das dieser kuriose Fumble von Emery DiMercado, glaube ich, der da irgendwo den Ball vor der Endzone droppt, und andererseits, und das war ganz kurios, dieser Touchdown von Tyler Lockett, der da geglückt ist, war in Wahrheit auch nur ein Fumble oder ein Turnover, der irgendwie ganz kurios 10 Yards weit rollt und dann in die Endzone. Keiner kann sich so richtig draufwerfen. Und also zum Rekonstruieren, sage ich mal, schwierig mit Worten. Bilder sagen da weitaus mehr aus. Schaut euch dann nochmal Interesse die Zusammenfassung an. Cardinals gegen Titans war sehr kurios, und damit möchte ich nur sagen, die Cardinals waren da schon lange vorne, haben eben leider genau den Fehler gemacht, dass sie sich vielleicht ausgeruht haben, eben nicht genug Punkte schon am Scoreboard waren, haben dann über ganz, ganz wirklich dumme Fehler irgendwie dieses Spiel noch aus der Hand gegeben und verloren. Und wenn man sich das ansieht, wie gesagt, es genügen die paar Minuten, wird einem klar, okay, das hätte man nicht verlieren dürfen, und es wurde im Endeffekt aber dann hergeschenkt, dieses Spiel. Und ich glaube, das sollte man sich so ein bisschen als vielleicht als Seahawks Spieler dann auch die Woche nochmal zu Gemüte ziehen, sich denken, das darf uns nicht passieren und wir dürfen nichts zur Lachnummer der Woche werden. Aber ich bin einmal optimistisch und du, Tim, wie ich raushöre, auch. Und dementsprechend würde ich sagen, wir gehen ins Two-Minute-Warning und besprechen noch die letzten Eckdaten.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau, das Spiel findet ja am Sonntag, eben am 23.11. um 19 Uhr statt. Also aus unserer deutschen Sichtweise ist es natürlich schön, auch einmal etwas früher Seahawks Football genießen zu dürfen. In den Genuss kommen wir ja leider nicht, wenn sie bei sich zu Hause in Seattle spielen. Genau, das Spiel ist, wie wir angesprochen haben, nicht das Topspiel der Woche, dementsprechend nur auf The Zone beim Game Pass zu empfangen, nicht auf RTL. Und die Wettquoten, ich finde, die zeigen etwas ganz, ganz eindrucksvoll. Ich meine, die Seahawks sind 12,5 Punkte Favorit. Also ich kann so viel sagen, das ist sehr, sehr hoch für Wettquoten. Also in der NFL, dass ich da fast schon an zwei Scores dran bin, also deutlich, deutlich über diese einen Touchdown-Differenz liegt, das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Unterschied und spiegelt das auch irgendwo wieder, dieser doch Klassenunterschied, den wir da irgendwo sehen. Was denkst du dir, Tim? Hast du einen ersten Tipp, wie könnte es ausgehen?
Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir uns zum Obst der Woche machen, wie man das so schön sagt, sondern ich gehe davon aus, dass man unterm Strich, weil ich ja auch sehr viel Konjunktiv in den Ausführungen benutzt habe, bin ich sehr überzeugt, dass das ein solider Sieg wird und dass man sich hoffentlich dieses Ende der Cardinals gegen die Titans sehr gut angeschaut hat und sich gedacht hat, das machen wir am besten nicht nach. Deswegen würde ich mal tippen, dass wir so, ich sag mal, 33 zu 13 sehen werden für die Seattle Seahawks.
Ja, sehr. Doch ein deutlicher Sieg, den du da prophezeist. Ich hoffe, es tritt so ein. Ich glaube, es ist jetzt wenig überraschend für dich, dass ich es ähnlich sehe, dass ich auch von einem deutlichen Sieg ausgehe, damit ich ihn einfach auch hoffe oder erwarte. Also ich sage auch ganz ehrlich, wir brauchen da eine dominante Performance, und ich hoffe auch, dass das irgendwie der Auftrieb sein kann für das Team, dass wir da eben etwas stärker nach dieser doch etwas bitteren Niederlage zurückkommen. Ich bin ein bisschen pessimistisch. Ich sage, 27 Punkte machen die Seahawks. Und dass wir im Endeffekt auch nur 10 Punkte zulassen. Also 27 zu 10 für die Seahawks. Leider ist ja unsere Auswärts-Win-Streak gerissen gegen die Rams. Und vielleicht können wir jetzt von vorne beginnen gegen die Titans. Und dementsprechend sind wir es dann auch durch für heute mit der Preview. Es hat mich sehr gefreut, Tim. Ich hoffe, wir hören öfter was von dir im Podcast jetzt ab nun.
Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Dominik, dass du mich so smooth hier durchgeführt hast.
Das sehr gerne. Und wie gesagt, ja, sorry, Tim, du hast das Wort.
Und ja, ich freue mich, wenn ich das nächste Mal hier sitze jetzt quasi, beziehungsweise mit dir oder jemandem anderen dann sprechen kann.
Ja, sehr, sehr gerne wieder. Und wir freuen uns, glaube ich, alle schon auf das Titans-Match und können es gar nicht mehr abwarten. Ja, wie gesagt, schaut euch nochmal gerne das Cardinals-Titans-Game an, noch in der Zwischenzeit, aber sonst dauert es ja nicht mehr allzu lange. Und bis dahin verabschieden wir uns, würde ich sagen, mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.